Feldroboter, die allein ihre Runden drehen und selbstständig Arbeiten erledigen, sind keine Vision mehr. Es gibt sie und wir werden sie in Zukunft öfter sehen. Damit heiße ich Sie herzlich willkommen zum Podcast Umgehört des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Heute geben wir mit dem Thema Feldrobotik einen spannenden Einblick in die Zukunft der Landwirtschaft. In unserer Diskussionsrunde tauchen wir ein in die aktuelle Nutzung von Feldrobotern. Mit verschiedenen Akteuren besprechen wir die Hintergründe zur Mensch-Maschinen-Interaktion und die Kosten-Nutzen-Aspekte dieser Technologie. Bleiben Sie dran und erfahren Sie, wie Feldroboter in der Landwirtschaft funktionieren und auf welche Entwicklung wir uns in Zukunft einstellen können. Moderiert wird die Diskussion beim zweiten Kölitscher Feldrobotiktag von Dr. Maximilian Deutsch, dem Referatsleiter für Unternehmensmanagement im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Aus der landwirtschaftlichen Praxis sind Dr. Bernhard Wagner vom Wassergut Karnitz und Michael Polster von der Multiagrar Klausnitz dabei. Für den Handel und Service ist Paul Bühnemann von der Agravis Raiffeisen AG anwesend und die Seite der Industrie vertritt Lars Heyer von der Firma Lemken. Vom Sächsischen Landesbauernverband ist Sarah Riemer anwesend und Felix Kepler vom Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme vertritt die Forschungsaspekte im Themenfeld. Und damit gebe ich ab an Maximilian Deutsch und freue mich auf eine spannende Diskussion.
Ich würde gerne mal ganz kurz als Einstieg eine Frage von Herrn Mann vom LBB, auch wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt. Was sind denn eigentlich so Probleme aus einer Befragung von Praktikern, die beim Einsatz von Digitalisierung und Robotik in der Landwirtschaft schon heute auftauchen? Das ist der Punkt Maschinensteuerung in der Entlastung, Maschinenfernkontrolle, Verbesserung der Arbeitsqualität, Bürodigitalisierung und selbstständig agierende Feldroboter. Also es wird als Lösung erkannt, aber was sind so tatsächlich die Probleme? Und das sind die Ergebnisse von der Befragung von hauptsächlich mittel- und ostdeutschen Betrieben. Wie viele Störungen sind bei Ihrem Feldroboter innerhalb einer 24-Stunden-Schicht aufgetreten? Und was Ihnen hier schon auffällt ist, es fehlt tatsächlich die Zahl 0. So, das ist jetzt erstmal kein befriedigendes Ergebnis, denke ich, aus Anwendersicht. Und Sie sehen, bei einem Drittel der Fälle sind sogar, jetzt ist wahrscheinlich der Akku da, nee, da ist es wieder, innerhalb einer 24-Stunden-Schicht aufgetreten. Was müsste sich an den verfügbaren Feldrobotern ändern, damit die für Sie interessant werden? Und der wichtigste Punkt war natürlich der Preis und auch die Wirtschaftlichkeit, Kostenstruktur neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das sind auch Dinge, auf die wir gleich nochmal etwas detaillierter eingehen, insbesondere an den Handel und natürlich auch an die Hersteller gerichtet. Und die grundsätzliche Frage, ob Sie sich vorstellen könnten, einen Feldroboter einzusetzen, würde ich sagen, da ist schon eine große Bereitschaft vorhanden, auch das, was wir heute so mitgekriegt haben. Aber es gibt natürlich noch einige offene Fragen. Und da steigen wir direkt mal ein, auch so ein bisschen in der Reihenfolge der Vorträge. Sie sind ja auch auf die Arbeitsqualität und vor allen Dingen auf die sozusagen ständige Überwachung der Arbeitsqualität und auch von Verstopfung etc. eingegangen. Was würden Sie sagen, ist das absolut essentiell oder in welche Richtung entwickeln sich da auch die Überwachungsmaßnahmen? In Zukunft?
Also wir bewegen uns im Moment so in drei verschiedenen Szenarien, muss ich sagen. Ganz klar, erstes Szenario für uns, ganz wichtig, Störungsvermeidung. Die Grafik hat es ja gerade sehr schön gezeigt. Ich möchte nicht, dass die Kiste mich jede Stunde einmal anruft. Das ist ganz klar. Und Störungserkennung reicht mir dann auch in dem Falle an für sich nicht, weil dann ist es schon zu spät. Ich muss im Endeffekt versuchen, und da sind wir gerade mit Hochdruck dran, bei all den Prozessen, die wir aktuell bedienen, da wirklich eine Sensorik zu finden, dass ich wirklich frühzeitig erkenne, über Motordrehzahl, über Zugkraft, über Drehzahl an Walzen, über Verstellung an den einzelnen Werkzeugen, da wirklich zu agieren. Die nächste Stufe wäre dann für uns wirklich eine Arbeitsqualität zu messen, da sind wir gerade auch mit vielen Abschlussarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten dran. Das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber wenn wir die Sensorik für die Störungserkennung im Griff haben, dann können wir da auch das ein oder andere ableiten, dann in die Arbeitsqualität zu gehen. Ich sag mal, das ist immer so ein bisschen Add-on ist das schon mal. Ich sag mal, wir müssen mit der Autonomie im Moment uns da bewegen, als wenn ich jetzt mit meinem Auszubildenden als Lehrmeister aufs Feld fahre. Ich zeige dem, wie es geht. Ich fahre mit dem 3 Runden mit und dann sage ich dem, und so, jetzt möchte ich von dir 8 Stunden nichts mehr hören und dann kommst du wieder nach Hause und ich hoffe, die Arbeitsqualität ist gut erledigt. Ich glaube, da müssen wir mal anfangen. Und danach kümmern wir uns um die Arbeitsqualität und wir werden auch nicht den Top-Mitarbeiter ersetzen. Ich sag mal, wir müssen gute 80% schaffen, da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Und wenn wir das dann hingekriegt haben, dann machen wir dann so als Sahnehäubchen obendrauf, das werden wir dann irgendwann in der Zukunft bestimmt auch schaffen über KI, dass ich die Maschine wirklich aufs Feld fahre. Ich habe all meine Daten parat, ich habe meine Bodenkarte, meine Bodenfeuchte etc., die Klimadaten im Griff und dann wird die Maschine sich auch irgendwann selber einstellen können. Aber erstes Ziel ist, sicher in den Markt reinzukommen, Störungen vermeiden. Also ganz klar, weil ansonsten wird die Unzufriedenheit ganz schnell da sein und dann könnte ich den Ball zu Agravis rüberwerfen und ratzfatz haben wir die Kisten wieder um den Hof stehen.
Ja, Herr Bühnemann, wollen Sie direkt den Ball auch aufnehmen, der zu Ihnen geworfen wurde?
Sehr gerne. Also im Großen und Ganzen kann ich dem nur zustimmen. Wir wollen natürlich am Ende auch nichts verkomplizieren bei der Technik. Allerdings muss es reibungsfrei laufen und für den Landwirt und auch uns in der Betreuung zählt lediglich das Ergebnis. Das muss immer passen. Und Sie haben vorhin auf der Folie schon gezeigt, 2 bis 3 Ausfälle am Tag, das darf natürlich nicht sein. Ansonsten fährt man ja nur hin und her, um das Gerät wieder instand zu setzen. Das ist natürlich was vermieden werden muss. Und es darf, wie gesagt, nicht zu, ich sag mal so, verkopft werden, das ganze Projekt mit der Robotik. Es muss am Ende wirklich ein Arbeitsgerät bleiben, was jeder mehr oder weniger im Feld weiterhin bedienen kann.
Vielleicht nochmal die Stimmen der Praxis dazu. So aus Ihrer Erfahrung, ist tatsächlich dieser Funktionalitätsaspekt oder vielleicht auch der Sicherheitsaspekt was über eine Entscheidung ist für oder gegen den Roboter oder sind es vielleicht auch mehr wirtschaftliche, monetäre Aspekte?
Soll ich anfangen? Also allem voran würde ich schon die betriebswirtschaftliche Komponente ganz oben sehen. Das kam jetzt auch in den beiden Praxisvorträgen schon so raus. Aber da zählt für mich jetzt nicht nur die Kosten pro Hektar von irgendeinem Arbeitsgang, sondern es kam auch bei Ihrem Vortrag, glaube ich, raus, die Arbeitsspitzen, die im Frühjahr oder im Herbst ganz deutlich in manchen Betrieben auftreten, gerade in Gemischtbetrieben mit Viehhaltung und Futterproduktion. Dort immer sicherzustellen, dass die Arbeiten zeitgemäß erledigt werden können, das ist ja auch ein ganz großer Fakt, wenn ich an die Betriebswirtschaftlichkeit einer Frucht denke. Und in dem Punkt wäre das schon eine sehr große Hilfe für uns. Und dann als nächstes natürlich die Arbeitsqualität, wobei ich da denke, da gibt es Arbeitsarten, wo ich einschätzen würde, dass die Technik so weit ist. Ein Stoppelsturz als Beispiel ist sicherlich eine Arbeit, die relativ einfach zu automatisieren ist, wenn ich jetzt an die Arbeitsqualität denke. Und ein anderer Arbeitsgang wahrscheinlich eher in einem zweiten oder im dritten Schritt. Da muss man natürlich differenzieren.
Sie sagten jetzt den Sicherheitsaspekt, der wurde jetzt tatsächlich von der Praxisseite noch so ein wenig ausgegliedert. Würden Sie sagen, das sind Dinge, die erwarten Sie einfach, dass das seitens der Hersteller abgedeckt ist und Sie sich da keinen großen Kopf drüber machen müssen?
Ja, auf jeden Fall schon. Wobei wir vor uns bei dem Vortrag schon mit meinem Nachbarn ein bisschen gescherzt haben, hier, wo es um Cybersicherheit geht. Das ist ja ein Thema, das bringen auch die Versicherungen immer wieder zu uns heran, dass das sehr, sehr verstärkt auftritt und sehr empfindliche Daten oder zu empfindlichen Betriebsstörungen führen kann. Aber ich kann aus der eigenen Praxis berichten, dass wir jetzt im August einen Diebstahl auf dem Maschinenhof hatten. Und solange wir mit einem John Deere-Schlüssel noch in alle John Deere kommen oder mit einem Glasschlüssel in alle Glasfahrzeuge kommen, also muss der Dieb nicht mal eine Kabine aufbrechen, um dann mit dem Seitenschneider das Terminal zu entwenden. Also da ist dann vielleicht eine gewisse Lücke zwischen Anforderungen und tatsächlichen Stand.
Vielleicht, Herr Kepler, können Sie aus Sicht der Forschung zum Sicherheitsaspekt auch noch was sagen? Ist das Ziel tatsächlich, Systeme zu entwickeln, die sozusagen den Nutzer am Ende nicht belästigen? Oder ist für Sie erstmal überhaupt Pionierarbeit im Bereich der funktionalen Sicherheit im Vordergrund?
Na, der Herr Fichtel hat es ja vorhin schon in seinem Vortrag ganz schön gesagt, es muss halt quasi im Gesamtprozess mitgedacht werden, die Sicherheitsbetrachtung. Und wenn man jetzt wirklich an eine vollautomatische Maschine oder vollautonome Maschine denkt, dann denke ich mal, wird es vor allem am Anfang dazu kommen, dass da immer wieder Störungen auftreten. Und da denke ich, ist es wichtig, dass man dann zum Beispiel ein Teleoperationssystem hat, was dann aber auch eben wieder von Anfang an die Sicherheit mitgedacht hat und wo dann eben so Sicherheits in der Cybersicherheit beispielsweise eben auch lückenlos quasi mitgedacht wurde und da sicher funktioniert.
Mhm. Herzlichen Dank. Sie sprachen es an, das Thema Mensch-Maschine-Interaktion ist ja eins, was uns, glaube ich, immer in diesem Kontext begleitet. Frau Riemer, Sie sind ja auch so ein bisschen Ohr und Sprachrohr der gesamten Landwirtschaft und ich denke, gerade der Fachkräftemangel wird zukünftig ein Faktor sein. Sie sprachen es auch an, warum wir vielleicht auch gar nicht an Robotiksystemen vorbeikommen, weil wir gar keine Fachkräfte mehr kriegen. Wie sehen Sie das? Wird das ein Treiber sein und sind dann vielleicht auch andere Qualifikationen erforderlich für den Landwirts-Azubi in Zukunft?
Ich sag mal so, der klassische Landwirt-Azubi wird da jetzt nicht ausgebildet zum Feldroboter-Bediener. Das müsste ja in Zukunft angeschoben werden, dass das im zum Beispiel das Berufsbildungsausschuss das anspricht und sagt, ja, das muss aufgenommen werden in die Lehrpläne, auch in die Berufsschulen. Und dahingehend könnte man schon mal Fachkräfte gewinnen, die dann, ich sag mal, wieder durch Weiterbildung zu einem Bediener von der Feldrobotik werden.
Vielleicht auch die Frage an die Praktiker und an Handel, Industrie, könnte das tatsächlich auch das Berufsfeld noch mal attraktiver machen?
Also ich glaube, wenn ich da allein bei uns im Betrieb mal so zwischen reinhöre, was es da für Ideen gibt, wie man dann einen zukünftigen Arbeitsplatz gestalten könnte mit mobilem Arbeiten am Feld, ich glaube, da ist sicherlich noch viel Kreativität dabei und vielleicht auch ein bisschen Spinnerei, aber ich glaube, in die Richtung geht's. Und am Ende kann ich mir schon vorstellen, wenn wir noch ein paar Jahrzehnte weiter sind, dass auch das, was jetzt unmöglich erscheint, ein teilmobiles Arbeiten in diesem Sektor, vielleicht doch möglich wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die einzelnen Aggregate, wenn sie dann bei verschiedenen Nutzern auch im Schwarm irgendwo dastehen, dass es nicht jeder vor Ort machen können muss, der aber trotzdem in einer relativ schnellen Zeit vor Ort ist. Ja, also wenn sich das irgendwann durchsetzt, ergibt sich, glaube ich, ein ganz anderes Handlungsfeld. Und ich glaube, dort ergeben sich interessante Berufe, die auch gerade für die Landwirtschaft wieder richtig interessant werden könnten. Also da bin ich eigentlich optimistisch.
Ja, an sich kann ich dem ganz wieder nur zustimmen, weil wir sehen es an den Jüngeren, vor allem an den nächsten Generationen, die in der Agrarbranche tätig sein werden hier. Ich denke mal, das Thema Work-Life-Balance spielt einen großen Punkt, um die Attraktivität in der Landwirtschaft wiederzuholen. Und wie gesagt, durch Robotik ist da natürlich enorme Chance gegeben, dass da junge Leute wieder sehen, ja, ich kann am Wochenende, indem ich so einen Roboter fahren lasse auf einem 20-Hektar-Schlag, mir doch wieder ein bisschen Freizeit rausholen, weil die Arbeit muss gemacht werden zu dem Zeitpunkt, wenn es optimal passt. Und zu dem Zeitpunkt kann man sich dann arrangieren, dass man trotzdem für eine Stunde beispielsweise Diesel nachfüllen oder eine Batterie wechseln beim FarmDruid. Ich glaube, da ist die Hürde etwas geringer, dass man da mehr Attraktivität mit schafft. Und außerdem ist es ja ein spannendes Feld, sich mit so einer neuen Technologie auseinanderzusetzen. Ich glaube, das schafft auch Attraktivität.
Ich denke, was sich auch ein Stück weit ändern wird, ist, dass wir ja gerade am Anfang jetzt insbesondere so monotone Tätigkeiten, irgendwie eine AB-Linie entlangfahren, wurde ja schon teilweise automatisiert, dass man dadurch quasi auch dem Landwirt ermöglicht, sich mehr auf den eigentlichen Arbeitsprozess zu konzentrieren und eben, wie gesagt, monotone Arbeiten dafür ein Stück weit weg zu automatisieren.
Vielleicht auch wieder eine Chance für den, auch für den Traktoristen oder für den ausgebildeten Landwirt, ein wenig weg von der Maschine hin zur Pflanze zu kommen in Zukunft. Das wäre vielleicht ja auch die Fragestellung. Wunderbar. Ich hatte noch mal eine Frage. Wer repariert denn dann in Ihrer Vorstellung zukünftig den Roboter? Ist das tatsächlich, ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade im Maschinenbereich mit zunehmenden Softwarekomponenten, die wir dabei haben, ist ja, glaube ich, Konsens, dass die Reparaturfähigkeit durch die Betriebe abnimmt. Wie sehen da aus Ihrer Sicht gerade auch Handel, Industrie vielleicht die zukünftigen Vorstellungen aus und was wäre das Wunschmodell der Praxis?
Wenn ich anfangen dürfte, also im Großen und Ganzen finde ich es schon mal super, dass die neuen Geräte in dem Sinne alle Remote-Service-fähig sind. Solange sozusagen die Mobilfunkabdeckung passt, können wir aus der Ferne uns die Datenlage angucken, können gemeinsam schauen, wo liegt der Fehler. Das hilft, also ich sage mal so, ja, 90% der Fälle findet man es dann schon heraus, wo der Ursprung des Fehlers liegt. Und dann erste Linie ist natürlich, kommt auf das Gerät an, ganz klar. Beim FarmDruid finde ich das mit dem telefonischen Support in erster Linie in Ordnung, wenn man zum Beispiel jetzt auch weite Wege auf sich nehmen müsste und es muss ja schnelle Hilfe geschaffen werden. Da finde ich es schon mal sehr gut, wenn man mehr oder weniger, ich will mal so sagen, den Kunden zur Selbsthilfe erzieht. Dabei am Ende will man ja auch seine Technik genau verstehen und kennenlernen. Also eine Art Schulung am Telefon wiederum macht durch diesen, ich sag mal so, Wartungsfall in dem Fall. Und wenn wir uns allerdings die Combined Powers Lösung angucken oder auch ein Eggbot, dann sehe ich allerdings den Werkstattservice, der auch durch die Remote Service Fähigkeit oder auch ein Farming GT, wo man dann rausfahren kann und gucken kann, okay gut, ich weiß von vornherein, welche Teile muss ich einpacken und man kann am Feld die Teile tauschen und reparieren, wenn dann, wie gesagt, die Ausbildung dafür notwendig ist. Ansonsten sehe ich natürlich schnelle Lösungen immer in der Landwirtschaft als erste Lösung.
Sehe ich von der Industrie ja genauso. Also First-Level-Support ist ganz klar für uns der Handelspartner.
Wir wären gar nicht in der Lage, das über die Fläche überhaupt schaffen zu können. Und das ist aber eine unserer wichtigen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass wir den Handel auch in die Position bringen, dafür zu sorgen, dass er von mir aus eine Abteilung, bei euch ist es dann die Future Farm, dass er dann eine Abteilung oder auch wirklich da ein Standbein aufstellen kann, wo er in der Lage ist, dann auch wirklich 365 Tage im Jahr auch autonomes Wirtschaften dann auch für ihn attraktiv zu gestalten. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge von Prozessen, die drumherum auch noch gemacht werden müssen. Da muss noch ein bisschen Beratung stattfinden. Ich weiß nicht, ob jeder unserer Servicetechniker unbedingt mit der GPS-Antenne ums Feld rumlaufen möchte. Da kann man Service anbieten. Die Karten müssen nachher mal schlau miteinander kombiniert werden. Da muss man sich vielleicht noch einen Dienstleister mit ranholen. Die Geräte müssen autonom ready gemacht werden. Die müssen gewartet werden. Aber da sind wir in der Industrie, glaube ich, dann auch in der Verpflichtung, dann auch den einen oder anderen Handelspartner dann da so weit zu ertüchtigen, und auch mit anderen Produkten, also nicht nur mit unserem Produkt, sondern der muss ein ganzes Package anbieten können, damit der Landwirt sich dann da auch gut abgeholt fühlt, damit er weiß, da kann ich mir meine Stoppelbearbeitung, da kann ich mir meine Mähtechnik, da kann ich mir meine Hacktechnik besorgen und ich habe einen Ansprechpartner und nicht fünf Ansprechpartner. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit das auch nachher einen gewissen Charme hat und damit dann auch so die Hürde, ich sage mal, die Hürde muss immer schön klein sein, damit man drüber springen möchte. Ne?
Frau Riemer, wie sehen Sie das für die Praxis?
Ich sehe das ähnlich. Also der Landwirt, was will der? Der will ja ein Gerät haben, was er vielseitig einsetzen kann und wo er, ich sag mal, wo er einfach losmachen kann. Wo er nie an gesetzliche Grenzen stößt oder Angst haben muss, ja, was muss ich jetzt für eine Ausnahmegenehmigung einholen? Was muss ich jetzt wieder beachten, damit ich überhaupt meine Arbeit machen kann? Also das muss von vornherein alles schon abgeklärt sein.
Mhm. Herr Köppler?
Ja, ich denke, was da auch ganz wichtig ist, ist, saubere Schnittstellen zu haben und quasi Modularität, weil man dann nicht am Ende seine Maschine, die man sich mal angeschafft hat, in der Ecke verstauben lassen muss, nur weil die Software nicht mehr passt, sondern dass man dann eben die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal eine neue App sozusagen sich zu holen, die für einen anderen Anwendungsfall dann wieder besser geeignet ist. Und das geht halt nur mit guten Schnittstellen.
Gerade auch aus der Sicht, dass eine Maschine kurzfristig ersetzbar sein muss. Also wenn mein Handelspartner, mein Servicepartner einen Fehler gefunden hat, heißt es ja nicht, dass er sofort an alle Ersatzteile kommt und die Reparatur zügig ausführen kann, sondern das ist ja auch heute mit den normalen Standardtraktoren irgendwo gängige Praxis, dass man eine Ersatzmaschine relativ schnell, also innerhalb von 24 Stunden meinetwegen, heranbekommt. Und die muss dann natürlich an das entsprechende Bodenbearbeitungs- oder Arbeitswerkzeug auch ranpassen, wenn das vielleicht eine andere Farbe hat, um einfach weiterzukommen, weil die Arbeit ist ja in dem Moment dann auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
In die andere Richtung muss es auch passieren. Wir haben natürlich auch ein Gespann immer aus Zugeinheit und Anbaugerät und auch die Anbaugeräte, die für uns dann irgendwann autonom ready sein werden, die müssen dann zumindest hinterm Standardtraktor automatisiert auf jeden Fall auch noch funktionieren. Vielleicht mit einer leichten Fahrererleichterung, aber dann muss er trotzdem fahren können. Weil ich glaube nicht, dass sich einer dann noch mal eben und auch beim Handel dann nicht mal eben noch eine autonome Zugeinheit da steht, die ich in 2 Stunden dann für die Flächen fertig machen kann, damit er weiterfahren kann. Da muss vielleicht dann einfach auf den Standardtraktor noch mal umgehängt werden und dann muss der Fahrer halt noch mal dran glauben.
Ich glaube, nicht kompatible Systeme haben sowohl Praxis als auch Industrie und Handel in der Vergangenheit genug abschreckende Erfahrungen gemacht. Hoffen wir, dass es hier besser wird. Bevor wir noch zu dem spannenden Themenfeld Kosten-Nutzen kommen, was, denke ich, hier auch für viele interessant ist und ein kleiner Ausblick in die Zukunft, vielleicht die Frage ans Publikum. Gibt es noch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, die Sie gerne loswerden würden, gerade auch zu diesem Thema Mensch-Feldroboter? Das ist nicht der Fall. Sie können sich aber natürlich für die nächsten Themenfelder schon Fragen überlegen. Dann machen wir weiter mit dem Thema Kosten und Nutzen. Wir sehen es bei Traktoren, aber ich denke, bei Feldrobotern wird es noch stärker kommen, dass es auch verschiedene neue, ich sage mal, Betreibermodelle gibt. Das heißt, Sie können vielleicht eine Maschine kaufen, Sie können sie leasen. Jemand bietet Farming oder Robot as a Service an. Was wären denn so die bevorzugten Modelle der Praktiker? Alles eine Frage der Kapitalausstattung wahrscheinlich, aber.
Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, natürlich. Also denken kann man sich da alles. Wenn die Hausaufgaben ordentlich gemacht sind, der Service passt und die Situation mit den Arbeitskräften, die wir uns nicht wünschen, weiter in die Richtung geht, müssen wir offen sein für Modelle, die dann auch in die Richtung vollkommen unabhängig laufen. Das heißt, Betreibermodell. Die Frage muss man sich natürlich beantworten, wie unabhängig ist man dann noch als Landwirt oder Landwirtin? Das muss man sich selber beantworten, aber in diese Richtung geht's. Eins muss uns klar sein, glaube ich, allen, je weiter wir digitalisieren, automatisieren, umso weniger Menschen arbeiten aktiv in und mit der Landwirtschaft. Und ob wir dann irgendwann noch eine kritische Masse sind für Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft, wage ich dann zu bezweifeln. Also das ist so ein weicher Faktor, den ich gerne noch mit erwähnt haben möchte. Da sind natürlich auch unsere Partner, Hersteller, Händler mitgefragt, auch dort in die Kommunikation gegenüber der Gesellschaft mit einzutreten und sich dann nicht bei kritischen Diskussionen so ein bisschen an den Rand zu stellen und sagen, lass mal die Landwirte machen. Danke.
Dazu eine kleine Zwischenfrage, wenn mir erlaubt ist. Ja, direkt an Sie, Herr Wagner. Wenn Sie mit dem FarmDruid arbeiten, beschäftigen Sie sich mehr um das, was auf dem Acker passiert oder mehr mit dem Roboter selbst, auch wenn Sie Einstellungen vornehmen und im Feld stehen und kontrollieren, ob er richtig arbeitet zum Beispiel. Machen Sie sich da mehr Arbeit, als wenn Sie jetzt mit dem Schlepper und mit dem Anbaugerät rausfahren oder weil Sie ja im Feld stehen?
Die Frage kann ich Ihnen gar nicht beantworten, weil letztes Jahr musste ich den FarmDruid selber machen und einen Trecker kriege ich selten bei meinen Jungs. Insofern kann ich das jetzt gar nicht ehrlich beantworten. Natürlich beschäftigt man sich intensiv erstmal mit der Technik, bis es läuft. Und wenn man es da einmal verstanden hat, jetzt haben wir es einem Kollegen übergeben, im Bereitschaftsdienst bin ich eingesprungen, aber man ist auch dann schnell wieder raus aus der Thematik. Also man muss dann wirklich auch bei der Thematik dranbleiben und dann ist man eben wie Frau Naumburger dann wirklich ein Fuchs drin und weiß bei jedem Wehwehchen, was es ist. Also wir brauchen auch dort eine Stabilität der betreuenden Person. So, und deswegen haben wir das immer im Unternehmen. Brauchen wir es irgendwann als Dienstleistung? Das ist eine offene Frage. Ich kann sie nicht beantworten.
Ja, ich sehe das ähnlich. Gerade wenn man mal in die Zukunft gedacht, relativ viele in der Produktion mitarbeitende Mitarbeiter reduziert hätte, wird natürlich der Ausfall von dem einen oder anderen dann umso verschmerzlicher. Wenn ich jetzt meine 25 Leute habe und zwei haben halt am August einen Schulanfang an dem Wochenende, dann ist es ein relativ kleiner Anteil. Wenn das dann mal einer von drei noch ist oder so, tut es mir auch weh. Also das bringt im Morgen immer Vor- und Nachteile.
Herr Heyer, sehen Sie als Zielgruppe oder Zielkunden tatsächlich zuerst den, sagen wir mal, Ackerbaubetrieb oder vielleicht auch Grünlandbetrieb oder ist es auch der Lohnunternehmer mit dann vielleicht auch neuen Geschäftsmodellen für den Lohnunternehmer?
Also im ersten Ansatz sehe ich da wirklich dann auch die feste Stationierung dann auch im Ackerbaubetrieb, ob es jetzt im Grünland oder im Ackerbau ist, da bin ich relativ offen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für uns natürlich eher der Ackerbaubetrieb, aber den Grünlandbetrieb können wir genauso gut auch pushen. Das ist überhaupt kein Thema, sehe ich da schon, ob der Lohnunternehmer sich da so direkt in diese Thematik damit reinbringt, das als Dienstleistung anzubringen. Ich denke, der wird sich dann schon eher wieder tendenziell da eine Nische raussuchen, die er dann vielleicht dann auch nochmal besser bedienen kann. Ich denke einfach aufgrund dieser zeitlichen Startinvestition, die ich da auch tätigen muss, mit Flächeneinmessen etc., dass ich mich mit den Thematiken auseinandersetzen muss, sehe ich das schon, glaube ich, eher bei einem großen Ackerbaubetrieb, wo man da wirklich dann so die ersten gemeinsamen Gehversuche machen muss.
Mhm. Vielleicht auch nochmal eine Frage, Herr Keppler, wir haben ja relativ viele Speziallösungen für Sonderkulturen, würde ich mal sagen, gesehen heute auch. Feldschwarm, auch Eggboard sind ja eher Konzepte, die ein etwas allgemeineres Konzept verfolgen. Wie ist das so aus Ihrer Sicht der Wissenschaft? Kann man da schon sagen, in welche Richtung es eher geht? Und was sind so Vor- oder Nachteile? Ist die Feldrobotik überhaupt geeignet für den breiten Ansatz oder bleibt es beim spezifischen Ansatz?
Ich glaube, es kommt sehr stark drauf an. Wir haben ja hauptsächlich in unseren Forschungsprojekten einzelne Prototypen aufgebaut, die dann schon sehr speziell für einzelne Anwendungen gedacht sind. Aber was ich ja vorhin auch schon angerissen hatte, war diese Interoperabilität und die Schnittstellen, sodass wir quasi über die Software dann auch in der Lage sind, eine Diversifizierung zu machen. Also verschiedene Planungsdienste für verschiedene Aufgaben zu machen und auch die Maschinen sind meistens so konzipiert, dass wir da beispielsweise am Dreipunkt dann wiederum unterschiedliche Anbaugeräte für unterschiedliche Aufgaben quasi anbringen können. Wohin sich das dann entwickelt, es wird sicherlich gerade bei den teureren Maschinen, denke ich, schon so sein, dass es sich lohnen kann, sowas über einen Lohnunternehmer zu machen, statt über einen einzelnen Betrieb. Da geht es, denke ich, in beide Richtungen so ein bisschen.
Mhm. Dann hätte ich nochmal grundsätzlich die Frage nach dem Preis. Oder wollten Sie noch? Ja.
Mir ging gerade so durch den Kopf, wir haben bei unserem Gemischtbetrieb halt irgendwo im Durchschnitt etwa 9 Arbeitskraftstunden von einem Produktionsmitarbeiter pro Hektar, also ohne Verwaltung. Und ich denke, solange wir auf dem Level sind, ist es für mich im Moment noch schwer vorstellbar, in der breiten Ackerfläche die Robotik ersetzen oder den klassischen Traktor zu ersetzen mit Robotik. Ich denke eher manchmal, in unserem Fall zum Beispiel mit viel Flussauen und Hanglage, manchmal an auch das Mulchen oder Pflegen von Flächen, die mit eigentlicher Technik nicht zu bewirtschaften sind. Also was jetzt eine Kuh oder ein Schaf macht, das wäre für mich auch so ein Nischen-Einsatzgebiet, wo ich mir es als Großbetrieb jetzt schon vorstellen könnte.
Also mal direkt nachgefragt, Stand heute, wenn Sie eine Investitionsentscheidung für einen Standardschlepper haben, spielt die Robotik noch keine Rolle?
Nein, im Moment noch nicht. Aber okay. Ich kann mich ja heute Nachmittag im Praxisteil davon überzeugen lassen. Also.
Aber das ist genau der Ansatz, den hören wir auch in vielen Diskussionen mit den Landwirten, die sagen, ja, in Arbeitsspitzen kann ich mir gut vorstellen, aber es gibt so viele Tätigkeiten, die ich eigentlich machen müsste, die ich aber gar nicht machen kann, weil ich keine Mitarbeiter habe und überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt irgendwie eine Kapazität habe. Also so solche Grünlandpflegemaßnahmen oder Hanglagen oder einfach solche banalen Sachen wie Grünland schleppen, Grünland walzen, bringt mir im Endeffekt aber nachher hinten raus eine bessere Qualität. Aber ich habe einfach nicht die Kapazität oder die Manpower, das zu tun. Und das ist natürlich so ein weicher Faktor, den kann ich nicht berechnen. Da weiß ich nicht, wie viel mir das nachher monetär irgendwo in der gesamtbetriebswirtschaftlichen Betrachtung nachher einen Pluspunkt gibt. Weiß ich nicht.
Herr Dr. Wagner, sehen Sie es als Alternative? Betrachten Sie es mit bei Investitionsentscheidungen?
Wir haben neulich darüber nachgedacht, die autonom fahrenden Großschlepper. Das könnte ein erster Step sein, zu sagen, wer bedient sie, wer kann vielleicht noch andere Arbeiten auf dem Gerät mitmachen, wenn es nur um die Kontrolle geht und um das Eingreifen. Dort könnte ich es mir tatsächlich gerade für Betriebstypen, wo ein, zwei Personen arbeiten, wo auch Büro trotzdem da ist und viel mitgemacht werden muss, für solche Bereiche kann ich es mir durchaus vorstellen. Und ich glaube, in diesen Bereichen müssen wir die ersten Gehversuche machen. Sonst werden wir uns mit dem Thema nie anfreunden und dann haben wir irgendwo viele Berufskollegen, Kolleginnen, die dann mit einem gewissen Abstand rangehen. Das sollte, glaube ich, nicht passieren, aber wir sollten trotzdem kritisch rangehen, gerade was um Sicherheit geht, Datensicherheit. Das würde ich ganz, ganz oben anstellen. Aber ansonsten bin ich da persönlich komplett offen. Das ist eine Frage des Geldes, ja. Und die Amortisation von 2 Jahren vom Farmdruid, das halte ich für ein Gerücht. So.
Frau Riemer, vielleicht bei Ihren Mitgliedern, ist das generell ein Thema? Was kriegen Sie so für Feedback zum Thema Feldrobotik? Wird es akuter? Ist es eine Alternative bei Investitionsentscheidungen?
Ich muss sagen, das spielt jetzt überhaupt noch keine Rolle. Mhm. Also ich kenne keinen einzigen Landwirt, der gefragt hat, ja, Feldrobotik, wie kann ich jetzt in die Richtung, also oder wie soll ich in die Richtung gehen oder was soll ich machen, damit ich, oder wie muss ich denken, damit ich das, ich sag mal, so eine Maschine mehr zulegen soll oder, also irgendwie, da gab es noch überhaupt keine Fragen in der Richtung. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Landwirte natürlich darüber nachdenken, was wird in Zukunft, was wird mit meinen Arbeitskräften, wenn meine Stammtraktoristen, wenn die, ich sag mal, in Ruhestand gehen, was wird, wenn keine Azubis nachkommen, keine Fachkräfte nachkommen, also wie soll ich dann alles bewirtschaften? Mhm.
Herr Bühnemann, jetzt fehlt noch sozusagen, wollen Sie direkt dazu? Gerne.
Ja, also man muss ja nur gucken, wo ist es denn in der Innenwirtschaft hergekommen? Da haben die Familienbetriebe sich einen Melkroboter angeschafft, weil sie irgendwie weg wollten von den zeitlich ganz starren Arbeiten oder einen Futterschieberroboter oder sowas. Und in den Großbetrieben ist irgendwo das Personalproblem sicherlich vorne ranzustellen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich frage, wie die angehenden Auszubildenden in unserem Betrieb gefunden haben, dann sagen die mir, naja, ihr fahrt einen ganzen Tag am Klassenzimmer vorbei und dann kriege ich halt einen Landwirt als Auszubildender und im Tierbereich einen Tierwirt, den kriege ich halt nicht. Und solange das noch so ist, ist mein Schmerz im Bereich Ackerbau noch nicht so groß wie im Bereich der Viehwirtschaft. Mhm.
Also einfach eine gewisse andere Präsenz auch in der Öffentlichkeit, ja. Zu Ihnen nochmal die Frage, ich meine, Sie wollen ja auch von dem Thema leben, gehe ich von aus. Sehen Sie einen Anstieg des Interesses? Wird das Thema akuter? Wir haben jetzt die Zeitschienen gehört, in denen wir uns schon mit dem Thema Feldrobotik beschäftigen. Wie ist das bei Ihnen?
Definitiv. Also wir sind jetzt hier in der 6. Woche auf Demo-Tour durch Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen. Und wahnsinnig viel Nachfrage. Also das kann jetzt ein Eggbot sein sozusagen für Bodenbearbeitung, das kann ein Farmdruid sein im Biobereich für beispielsweise aussaatrote Beete und Pflege dieser Kultur oder eben auch Zwiebeln im Bereich Sonderkulturen. Aber natürlich auch Hacktechnik etc., wo man keinen Schlepper mehr vorbraucht, dass der sozusagen selber mit Kamerasteuerung die Reihen abfährt. Also die Nachfrage bei den Betrieben im gesamten Bundesgebiet ist groß, definitiv. Und die Leute merken jetzt schon, wenn sie sich einen 900er Fendt zum Beispiel kaufen, sie finden keinen mehr, der einsteigt. Also wie gesagt, bestimmte Arbeiten und so, die sind prädestiniert dafür, dass sie, vor allem wenn sie eben langsam sind, wie zum Beispiel das Kreiseln oder auch Pflügen oder eben Pflanzen, dass da in Zukunft eventuell Robotertechnik eine Lösung sein kann, genauso wie spezielle Erntetechnik.
Das ist schon eine schöne Überleitung zu den Abschlussstatements. Ich würde gerne einfach mal vielleicht in ein, zwei Sätzen von Ihnen erfahren, wo sehen Sie in 5 Jahren den Haupteinsatzschwerpunkt hier in der Region für Feldrobotik und was ist so das größte Hindernis auf dem Weg dahin?
Also wo jetzt quasi in der täglichen Arbeit der Haupteinsatzschwerpunkt ist, ist für mich gar nicht so leicht zu sagen. Ich kann vielleicht eher sagen, wo für uns so die Entwicklungsschwerpunkte liegen. Ich denke, das ist vor allem einerseits, was wir ja auch diskutiert haben, die Resilienz gegenüber Störungen, also dass wir jetzt nicht einzelne Arbeitsaufgaben hinschicken an den Roboter und sobald was dazwischen kommt, bricht der ab und man muss hingehen, sondern dass er wirklich auch, der Roboter eine gewisse eigene Intelligenz hat, dann auch weiterzumachen und irgendwie weiß, was eigentlich das Ziel ist und quasi an dem Ziel irgendwie versucht festzuhalten. Dann haben wir Energieversorgung als großes Thema, wo wir quasi ja mit Batterietechnologie uns weiterentwickeln müssen und dann eben auch beispielsweise Nachladen von diesen Batterien ein großes Thema sein wird. Genau, und schlussendlich auch Energieeinsparung beispielsweise durch bedarfsgerechtes Arbeiten, dass wir eben erstmal genau messen, wie dicht ist mein Boden, wo muss ich zum Beispiel Sperrschichten aufbrechen und solche Geschichten.
Mhm. Herr Heyer?
Also auch 3 Sätze.
2.
Also wenn man mit Landwirten darüber redet, dann findet man im Endeffekt erstmal 2 Gruppen. Das sind einmal die, die sagen, ich möchte den hochkomplexen Prozess gerne automatisiert haben, weil ich keinen Fahrer mehr finde, der sich damit auseinandersetzen möchte. Oder halt den relativ einfachen Prozess, der aber relativ lange dauert. Und da möchte ich einfach Freizeit gewinnen. Das sind so die beiden Punkte. Was sehe ich? Ich sehe, glaube ich, alle Prozesse, die wir aktuell so betrachten, ohne eine vor- oder nachgelagerte Logistik, sprich also ohne, dass ich was abführen muss oder dass ich etwas ranbringen muss, wie Dünger, Saatgut. Da sehe ich ganz klassisch den Einstieg. Also das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Stoppelbearbeitung, Saatbettbereitung, Hacken, was wir auch können mit dem System oder dann halt die Grünlandtechnik, Mähen, Wenden, Schwaden. Das sind erstmal die Punkte, wo wir sagen, da können wir zugreifen. Und die mechanische Unkrautbekämpfung, ich glaube, da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial, weil das enorm viel Zeit frisst, weil wir wollen immer konkurrieren mit einer 36-Meter-Spritze und wollen dann den gleichen Effekt haben in der mechanischen Unkrautbekämpfung, was ein Herbizid in einer Flottenüberfahrt schafft. Und dann haben wir manchmal das Problem, da gehen uns die Feldarbeitstage einfach flöten. Und da kann ich mir vorstellen, da kann die Automatisierung und Autonomisierung eine ganze Menge unterstützen.
Herzlichen Dank. Der Praktiker?
Also ich sehe in 5 Jahren den Einsatz eher in sehr arbeitsintensiven Kulturen wie die Zwiebel oder im Obstbau oder in sehr spezialisierten Dingen, die eine gewisse Gefahr bürgen, eben wie gesagt Hanglagen, wo man umkippen kann oder Nachtarbeit, irgend sowas. In der weiteren Zukunft, also 10 Jahre oder mehr, wird der Einstieg, die Meinung habe ich auch, in den Arbeiten stattfinden, wo man weniger oder kein Betriebsmittel zu oder abführen muss. Ich kann mir aus heutiger Sicht nicht vorstellen, dass jede Stunde Saatgut auffüllen zu müssen oder alle einer halben Stunde den Düngertank füllen zu müssen. Das bricht irgendwie das autonome Arbeiten, wenn die Häufigkeit von menschlicher Arbeit oder menschlichem Zutun da zu hoch wird. Und dann werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Es kann gesetzlicherseits kommen, dass Pflanzenschutz weiter eingedämmt wird, wovon auszugehen ist. Dann sind wir natürlich im unkrautbekämpfenden Bereich. Es kann ein Arbeitskräfteproblem sein. Und wir werden aus Sicht der Technik sicherlich irgendwo beobachten oder beobachten müssen, dass die Roboter universell einsetzbar sind. Jetzt aus dem Zwiebelbereich, das ist ja ein sehr spezifischer Anwendungsbereich, wenn dann die Maschine hingestellt wird, dann verdient die auch kein Geld. Und ein heutiger Traktor, der macht, wenn er gut läuft, schon seine 1500 Stunden. Auch nicht jeder, aber irgendwo wird es dadurch ja erst ökonomisch, dass ich sehr teure Spezialtechnik wirklich in sehr, sehr breiten Spektrum einsetzen kann. Mhm.
Herr Wagner, ein Satz?
Drei.
Drei, gut.
Also den Wettbewerb, den wir gerade sehen in den verschiedenen Produkten, die schleifen viele gleiche Fehler und Probleme mit, weil gewisse Grundlagen, Dinge, Basics nicht geklärt sind, vielleicht auch von administrativer Seite. Das muss gemacht werden. Und natürlich muss in den Sonderkulturen, wo auch eine Wertschöpfung da ist, das Ganze natürlich massiv vorangetrieben werden, um dort auch für die anderen Bereiche, wo dann die Ökonomie nochmal eine ganz andere ist, dort die Fehler lieber zu machen und auch den Mut und die Lust an dieser Produktgruppe nicht zu verlieren. Ich glaube, das sind die herausfordernden Ziele, dass wir dort ein Segment schaffen, was weiter stabil ist, was Vertrauen schafft, was Sicherheit bringt, viel Kommunikation dazu und Ehrlichkeit. Das brauchen wir.
Frau Riemer, Ihre Sicht?
Ich würde das eher noch ein bisschen allgemeiner alles fassen, weil es doch, wie jeder Landwirt weiß, so ist, was die Politik sagt, wird gemacht. Und wenn die Politik in die Richtung will und sagt, ja, das wird gemacht, dann wird es auch in die Richtung gehen. Also dann wird es wahrscheinlich früher in die Richtung gehen. Davon abgesehen ist es in 10 Jahren, denke ich, doch abzusehen, dass es viel mehr wird, dass es mehr in diese Richtung geht. Ja, und was noch wichtig wäre, gibt es Förderung in die Richtung? Also das kann ich mir vorstellen. Gibt es Förderung, dann könnte sich Ihr Landwirt wohl eher vorstellen, in eine Feldrobotik zu investieren.
Ja, dann schließe ich mal ab. Also ich nehme mal nochmal die Originalfrage auf, 5 Jahre und 10 Jahre. Also in 5 Jahren werden wir auf jeden Fall sehr viel mehr Robotik in den Flächen sehen, definitiv. Wir werden wahrscheinlich auch die ersten Ernteroboter sehen für Spezialkulturen etc., eventuell auch im Roderbereich. Und in 10 Jahren, würde ich sagen, macht die Robotik einen deutlichen Anteil aus in der Agrartechnik. Bin ich mir sehr sicher, weil der Trend ganz klar jetzt gerade dahin geht. Wie gesagt, die Arbeiten wurden alle genannt, die will ich gar nicht nochmal aufzählen, die jetzt in erster Linie jetzt kommen werden die nächsten 5 Jahre. Aber es sind noch viel mehr Vorteile, die auch pflanzenbaulich dann endlich mal mehr in den Mittelpunkt kommen, wie zum Beispiel Bodenschonung oder eben auch, wie gesagt, im Forstbereich, dass wir in Hanglage arbeiten können, beispielsweise mit dem Exceed. Also es wird sich auch viel breiter auffächern als nur auf dem Ackerbetrieb, auf dem Acker. Es wird auch in andere Bereiche ziehen. Und das werden wir alle in den nächsten 5 Jahren sehen.
Wunderbar, herzlichen Dank. Wir werden das Thema auf jeden Fall auch beim 3., 4. und 5. Kölliger Feldrobotik-Tag wieder mit aufnehmen und die Diskussion in regelmäßiger Runde führen.
Mit dem Blick in die Zukunft möchten wir Sie schon jetzt recht herzlich zum 3. Feldrobotik-Tag im Jahr 2026 einladen. Wir versprechen Ihnen eine interessante Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm. Bis dahin, alles Gute!